Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten. Ja, hallo und herzlich willkommen zum letzten Mal in dieser Dekade aus der Kaffeeküche. Der Kaffee geht definitiv zur Neige. Ich sitze hier mit Andreas Zöllner.
Hallo, grüß Gott.
Und wie immer Ernst Konrad.
Herzlich willkommen.
Ja, so zum Jahresende kommt man ins Sinnieren und man blickt zurück auf die Dekade in diesem Fall und fragt sich, haben wir was gelernt und wenn ja, was? Andi, was war für dich die größte Überraschung irgendwie?
Dieses Jahr. Das auf der einen.
Die Dekade. Den ganz großen Überblick.
Ja, man muss schon sagen, dass das Thema der Growth-Aktien über einen sehr langen Zeitraum sehr, sehr gut gelaufen ist. Ist natürlich auch bedingt auf der einen Seite dem Thema Secular Stagnation geschuldet, niedriges Wirtschaftswachstum und fallende Zinsen.
Also, wenn wir uns das mal etwas sezieren, ja. diesen Strauß. Ich finde es fast erstaunlicher, dass die Value-Aktien so schlecht gelaufen sind. Nicht? Das ist so in diesen ersten 10 Jahren des 21. Jahrhunderts war ja Value immer sehr gut und man hat diese Aktien, die also einen hohen Buchwert haben, also einen hohen Substanzwert und eine einigermaßen niedrige Bewertung, die konnte man kaufen und dafür wurden ja dann auch Nobelpreise vergeben.
Für die verschiedenen Investmentstile, für die Risikofaktoren, ja.
Und plötzlich stimmt alles nicht mehr. Was hat der Nobelpreis nur falsch gemacht?
Nein, man kann nicht sagen, dass es nicht mehr stimmt, nur haben sich andere Faktoren in den Vordergrund geschoben. Und wie Andi Zöllner schon sagte, das Problem ist, Value-Aktien performen im Allgemeinen gut, wenn das Wirtschaftswachstum solide ist in der Breite, wenn es eben nicht so knapp ist wie seit der Finanzkrise und tendenziell, wenn wir nicht einen so starken Zinseffekt haben, sprich keine so starken Zinsrückgänge. Das hilft tendenziell immer Growth-Aktien.
Aber ich meine, der Unterschied ist doch wirklich krass. Ich meine, du bist doch unser Zahlenmann. Wie ist das gelaufen in den letzten 10 Jahren?
Also wenn wir uns mal anschauen, auf globaler Basis hat der MSCI World etwa 150% gemacht seit Ende der Finanzkrise, also seit Ende 2009. Und der nächst bessere Investmentstil, das wäre dann Quality, hat über 50% mehr gemacht. Also das ist schon erheblich.
Das ist erheblich.
Und das Tragische ist, dass beispielsweise auch in einem schlechten Jahr wie 2018 Value einen nicht wirklich vor Kursverlusten bewahrt hat. Da ist nämlich auch tendenziell Growth oder Quality besser gelaufen.
So dass eben das, was man gekauft hat, um solide zu sein, um ein ehrlich gut aufgestelltes Portfolio haben, nicht spekulativ, also man hat Versorger gekauft, viel RWE und E.ON.
Man muss vielleicht noch eine Sache dazu sagen. Und zwar ist natürlich ein Value-Index heute anders zusammengesetzt als beispielsweise vor der Finanzkrise. Also er ist natürlich heute bestückt mit Versorgern, die teilweise ein ganz anderes Geschäftsmodell haben. Er ist bestückt mit vielen Finanzwerten, wo es unseren Zuhörern letztendlich obliegt, ob sie Banken für seriös oder weniger seriös
und
oder gutes,
was sie von den Buchwerten der Banken halten,
wie belastbar die sind. Das überlassen wir gerne unseren Hörern. Wir sind da ja eher skeptisch. Also das muss man schon auch berücksichtigen. Und in diesem Wachstumssegment, da sind durchaus Titel drin, auch aus dem Industriebereich, die so an der Schwelle zu Technologie sind, die sich einfach gemausert haben und die dann auch tatsächlich gut gelaufen sind. Also das Etikett Value ist zwar geblieben, aber die Titel, die dieses Etikett umgehängt bekommen, heute sind andere als vor 10 Jahren.
So dass man überhaupt sich fragen kann, ist das alles so anwendbar noch, wofür damals der Nobelpreis vergeben wurde. Ein Thema ist sicherlich auch, dass immer mehr immaterielle Wirtschaftsgüter eine Rolle spielen auf der Bilanz.
Ja.
Das heißt, Software kann eben sofort abgeschrieben werden, genau. Und das läuft eben nicht in den Buchwert hinein. Also wenn eine Firma sich für sehr viel Geld Software anschafft, dann erhöht das um keinen Deut den Buchwert. Allerdings, wenn sie sich ein Auto anschafft, dann hat sie einen höheren Buchwert.
Genau, richtig.
Und das ist natürlich etwas, was irgendwie die Welt von heute nicht mehr so wirklich abgreift.
Nein, es ist noch sehr traditionell.
Diese Buchwertbestimmung bei vielen Unternehmen, die in der digitalen Welt unterwegs sind, stimmt einfach nicht.
Das ist richtig, wobei bei den Banken gilt dieses Argument wieder nicht. Nicht?
Ja, richtig. Das ist so kompliziert.
Ja, das ist so besonders kompliziert. Nein. Also, Value hat deutlich underperformed, interessanterweise eben auch 2018 und auch 2019, sowohl auf Sicht des letzten halben Jahres wie eben seit Jahresbeginn. Also, da ist es zwar im letzten halben Jahr sind die einzelnen Stile zwar relativ ähnlich gelaufen, da ist kein großer Unterschied, aber dass jetzt Value der große Outperformer war, kann man so nicht sagen.
Aber es hängt natürlich auch noch zusammen bezüglich dem volkswirtschaftlichen Umfeld, wo wir uns befinden.
Genau.
Und dass sozusagen Wachstum als knappes Gut betrachtet wird und dadurch gerade, was der Ernst Konrad auch gesagt hat, Growth sehr gut gelaufen ist und auch eine höhere Bewertung in Kauf genommen wird.
Ja, ich meine, damit sind wir schon fast beim Thema Secular Stagnation, wo wir noch drauf schauen sollten.
Ja.
Wann ist denn die Underperformance der Value-Titel vorbei?
Meines Erachtens müssen wir aus der Secular Stagnation-Phase nach oben ausbrechen. Das heißt, wir brauchen wieder ein durchaus zyklischeres Wachstum. Wir sind in den letzten 10 Jahren, also seit Ende der Finanzkrise, global pro Jahr so mit gut 3,5% gewachsen. Wir sind früher aber mal deutlich stärker gewachsen mit bis zu 5%. Wir müssten eigentlich eher mal wieder dahin gehen.
Sogar China hat uns nicht mehr gerettet.
Ja, gut, das ist natürlich auch mit dem Reifegrad verbunden, dass das Wachstum dort abnimmt. Aber wir bräuchten einfach wieder mal ein bisschen mehr Zyklizität, einen klassischen Wirtschaftsaufschwung mit höherem Wachstum. Und dann können die Value-Aktien tatsächlich outperformen, denn die Bewertung ist ja schon attraktiv. Aber wir wissen ja alle, eine günstige Bewertung ist kein hinreichendes Kriterium für steigende Aktienkurse. Und da müssen wir uns wahrscheinlich noch etwas gedulden. Und da wir nicht so schnell mit einem Ende der Secular Stagnation rechnen, denke ich, müssen wir uns auch bei den Value-Aktien noch ein bisschen gedulden.
Ja, das glaube ich auch, gerade bedingt der Handelskonflikt, der seit Anfang 2018 zwischen USA und China herrscht, hat natürlich auch die Kapitalmärkte in dieser Zeit verunsichert. Und das glauben wir auch, dass nächstes Jahr sicher dieses Thema auch wieder vorherrscht und diese Unsicherheit anhält, was auch bedeutet auf Unternehmensebene, dass die Investitionsbereitschaft einfach der Unternehmen sehr zurückhaltend ist und man wartet ab. Und von der Seite denke ich, dass uns das erste halbe Jahr dieses Thema weiter beschäftigt.
Das denke ich auch. Es gibt einen Lichtblick, der vielleicht die Effekte aus dem Handelskonflikt, der ja unseres Erachtens auch nicht so schnell verschwinden wird, zumindest abmildern kann. Dadurch, dass wir ja in USA Vollbeschäftigung haben und es immer schwieriger wird, qualifiziertes Personal zu finden, müssen Unternehmen nolens volens stärker in arbeitssparenden technischen Fortschritt investieren. Und das lässt natürlich hoffen für das Produktivitätswachstum, dass wir da einfach jetzt mal einen Boden finden und dass da jetzt irgendwann mal wieder ein Produktivitätsschub kommt. Und dann kommen wir aus der Secular Stagnation raus. Also es geht nicht darum, dass wir jetzt aufgrund einer Bevölkerungsexplosion oder Nachfrageexplosion auf einmal da rauskommen, sondern es muss stärker von der Angebotsseite kommen, also von Produktivitätswachstum. Und da denke ich, kann man etwas optimistischer sein für die nächsten 10 Jahre als für die letzten.
Also das ist wahrscheinlicher, als dass plötzlich Marsmenschen bei uns große Orders geben und auf diese Weise die weltweite Nachfrage extern.
Naja, es könnte ja zum Beispiel ähnlich wie in China, in Afrika einen riesen Einkommensschub geben.
das ist natürlich auch
nicht möglich. Jetzt vielleicht, ja, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlicher ist als eine Invasion von Marsmenschen. Das überlassen wir auch unseren Hörern.
Wir müssen das mal modellieren.
Genau.
Ja, also dann ist das zweite große Thema natürlich der letzten Dekade gewesen, ja, diese Secular Stagnation, die ich auch nicht so auf dem Radarschirm hatte. Also es war doch wirklich Konsens auch irgendwie, dass eben nach diesem scharfen Einbruch, was ich Industrieproduktion in Deutschland 20% zurückgegangen,
ja,
und so,
ja,
dass da eben so ein Bounce-Back kommt, dass es eben auch mal wieder scharf nach oben geht und dass das jetzt ein echter Konjunkturzyklus ist. Ist alles nicht passiert. Da gibt es dann hier Reinhard und Rogoff haben gesagt, naja, in Finanzkrisen ist das eben irgendwie anders. Ja, dass uns dieses Stagnationsthema so lange begleitet, hätte ich nicht auf dem Radar schon gehabt.
Nein, ich glaube, da waren wir alle überrascht. Wie gesagt, das Positive ist, die Secular Stagnation ist zumindest hier in Deutschland oder in den USA eigentlich relativ komfortabel ausgefallen, gerade wenn man den Arbeitsmarkt anschaut und eigentlich auch für die Finanzmärkte. Weil wir eben nicht mehr die großen Ausschläge haben, geht es eben dann auch nicht so stark nach unten. Und das ist dann eben auch,
Was wert.
Auch was wert, genau. Sollte man auch nicht zu gering schätzen.
Ja.
Gerade nach den Erfahrungen aus der Finanzkrise. Aber der nächste Schub muss letztendlich von der Produktivität kommen. Und da gibt es sicher gewissen Anlass zu Optimismus. Man muss halt hoffen, dass nicht alles durch irgendeine unsinnige Wirtschaftspolitik und durch einen eskalierenden Handelskonflikt wieder zum Entgleisen gebracht wird.
Aber vielleicht hilft uns auch die Fiskalpolitik in Europa, die sozusagen als Vorläufer agieren könnte, dass die Unternehmen auch wieder freundlicher sind bezüglich der Investitionsausgaben.
Habe ich so meine Zweifel, es ist eben doch ein globales Phänomen. Und was ich Frankreich nach den Gelbwesten gibt mehr Geld aus auf der fiskalischen Seite und entsprechend geht es Frankreich heute auch besser als Deutschland.
Ja.
Ist es wirklich der Gamechanger?
Es muss wahrscheinlich schlimmer werden, bevor es dann wieder dann besser wird oder bevor dann wirklich über vernünftige Projekte nachgedacht wird. Bedarf ist da. Ich denke, jeder von uns und von unseren Hörern kann genug aufzählen. Aber wie heißt so schön, die Botschaft hört dich wohl, allein mir fehlt der Glaube.
Das ist wohl. Ja. Ich habe noch einen dritten Aspekt. Die Frage, die mir in den letzten 10 Jahren am häufigsten gestellt wurde, ist, ihr ahnt es, wann kommt der nächste Crash? Das ist eine Frage, die die Menschen natürlich umgetrieben hat. Weil man muss sagen, 2001 hatten wir einen Crash, einen fetten Crash. 2008, 2009 einen ebenso fetten Crash. 2011 die Euro-Krise war nah dran, ein fetter Crash zu sein. Und seither ist es wie abgerissen. Was ist aus unseren Crashs geworden?
Ja, ich glaube, es ist ähnlich wie mit der Konjunktur. Die Zyklen sind einfach kleiner. Wir haben kleinere Abwärtsbewegungen. Gut, die hatten wir jetzt in 2019 nicht, aber in 2018 haben wir auch zwischenzeitlich 20% verloren. Und das ist ein Phänomen, das alle 2 Jahre am Markt kommt. Also sollte man sich durchaus für 2020 auf so etwas einfach mal gefasst machen. Da ist noch nichts Schlimmes passiert. Ich glaube, dass die Verantwortlichen, gerade bei den Zentralbanken und in der Politik, durchaus gelernt haben, aus der Finanzkrise auch rechtzeitig oder hoffentlich rechtzeitig gegenzusteuern. Das wäre das Positive. Das Negative ist, dass natürlich gerade die Handlungsfähigsten, nämlich die Zentralbanker, mit ihrem Latein vielleicht ein bisschen am Ende sind. Ja, und dass wir dann, wenn eine Krise daherkommt, nicht mehr so gut darauf reagieren können und vielleicht so einer Krise schutzloser ausgeliefert sind als der letzten.
Ja. Aber noch eine Frage an die gebildeten Fondsmanager. Wenn die Lehre aus den Nullerjahren war, dass man nur auf den nächsten Crash warten muss, der kommt schon, weil man muss sagen, zwischen 2000 und 2012 haben sich, glaube ich, die Aktienmärkte gar nichts gemacht.
Ja.
Wenn diese Lehre falsch war, weil eben hätte man nur 2009 gekauft, hätte man einen wunderbaren 10-jährigen Aufschwung mitgekriegt. So falsch also diese Lehre war, ist im Zweifelsfall auch falsch die Lehre aus dieser zweiten Dekade, also aus den 10er Jahren, dass es im Grunde immer bergauf geht.
Nein, das sollte man nicht vorschreiben.
Das ist eben
nein,
genauso falsch.
Genau.
Richtig.
Die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Und es wird sicher nicht einfacher. Es wird ekelhafte Rückschläge geben. Aber man darf sich davon auch nicht entmutigen lassen. Also es bringt nichts, den Kopf in den Sand zu stecken und auch diese Rückschläge wirklich zu timen. Es gibt immer wieder Anzeichen, wo man vielleicht etwas vorsichtiger sein sollte, aber ob das dann kommt, das ist ein bisschen wie mit einem Vulkanausbruch. Man merkt es erst, wenn er passiert ist.
Das, genau, ja. Bei den Großereignissen, ja. Die eben auch, und immer ist der Vulkan an irgendeiner Stelle, wo man ihn gerade gar nicht brauchen kann.
Richtig, oder an den man gar nicht gedacht hat.
Genau, weil er 200 Jahre still war.
Ja, just derjenige, der eben nicht so überwacht wurde.
Ja, von daher ist es ein Geschäft, was immer wieder für eine Überraschung gut ist.
Aber das macht es doch auch interessant.
Und spannend, genau.
Sonst hätten wir uns ja gar nichts mehr zu erzählen in der Kaffee.
Richtig, wenn alles so einfach wäre.
Wir nur noch über die Kollegen reden.
Wenn alles so einfach wäre, dann würden wir unsere Hörer vermutlich nur endlos langweilen.
Ja, um das zu vermeiden, sagen wir jetzt auf Wiedersehen für diese Dekade. Wir bedanken uns bei den Hörern fürs Zuhören.
Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Und wünschen uns ein schönes Weihnachtsfest.
So ist es.
Und alles Gute fürs neue Jahr und auf weiterhin gute Zusammenarbeit und hoffentlich eine für beide Seiten zufriedene Wertentwicklung.
So ist es. Könnte ich nicht schöner sagen. In diesem Sinne, frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten, guten Rutsch.